Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Pannonica die Königswarter kam aus dem englischen Adelszweig der Bankiersdynastie Rothschild. Sie war mit einem französischen Baron verheiratet und hatte 5 Kinder. Ihre größte Leidenschaft aber war der Jazz. Und in ihrer Wahlheimat New York hörte sie nicht nur viele Musiker, sondern unterstützte sie auch. Zwischen 1961 und 1966 stellte sie 300 Jazzmusikern die Frage, welche 3 Wünsche hast du? Die Antworten wurden gemeinsam mit zahlreichen Fotos in einem Buch festgehalten. Der erste, dem sie diese Frage stellte, war der Pianist Thelonious Monk. Die beiden verband eine tiefe Freundschaft und er antwortete, erstens, mit meiner Musik erfolgreich zu sein, zweitens, eine glückliche Familie zu haben und drittens, eine verrückte Freundin wie dich zu haben. Tatsächlich zählt Thelonious Monk heute neben Duke Ellington zu den meistgespielten Komponisten im Jazz. Außerdem war er der erste schwarze Jazzmusiker, der 1964 eine Titelstory im Time-Magazin bekam. Er war eine faszinierende und zugleich unerklärbare Persönlichkeit. Als Gründer des Bebop werden immer wieder Dizzy Gillespie und Charlie Parker genannt, aber Thelonious Monk blieb im Hintergrund und hat zu Lebzeiten eigentlich nicht die Anerkennung erhalten, die er sich eigentlich gewünscht hätte. Der Plattenproduzent und Gründer des Jazzlabels Prestige Records, Bob Weinstock, hat sich darüber beschwert, dass Monk nie Blues spielte. Daraufhin wurde einer der berühmtesten Songs im Studio komponiert, Blue Monk. Einen Teil der Melodie hat sich der Komponist von Charlie Shavers Komposition Pastel Blue ausgeliehen, aber der Sound ist ganz Thelonious Monk. Er mochte seinen eigenen Song so sehr, dass er ihn später als sein absolutes Lieblingsstück bezeichnete. David Helbock ist zweifacher Preisträger des weltweit größten Jazz-Piano-Solo-Wettbewerbs des Jazz-Festivals Montreux. Auf bisher knapp 25 veröffentlichten Alben unter eigenem Namen ist er auch als Komponist sehr aktiv. Sein Jahreskompositionsprojekt, in dem er ein Jahr lang jeden Tag ein neues Stück schrieb, wurde in Form seines Personal Real Book veröffentlicht. David Blumank wurde erstmals 1954 aufgenommen und ist ein Klassiker des Jazz-Repertoires. Kannst du erklären, warum das eigentlich so ist?
Naja, es gibt 2 verschiedene Arten von Monk-Stücken, nach meiner Meinung. Die einen sind, es gibt zum Teil richtig komplizierte Stücke, wie Trinkel-Tinkel ist zum Beispiel pianistisch recht schwer zu spielen. Evidenz ist rhythmisch ziemlich herausfordernd. Aber dann hat er einige Stücke geschrieben, die wirklich sehr simpel sind eigentlich, sehr einfach. Race 4 zum Beispiel fällt mir ein, das besteht eigentlich nur aus zwei Noten. Und Blue Monk hat auch so ein ganz einfaches Thema eigentlich. Das sind nur so ein paar chromatische Töne, die sich immer wieder wiederholen über eine ganz einfache Bluesform eigentlich. Und trotzdem was ganz Spezielles, also was man erkennt eigentlich sofort, wenn man dieses Stück hört, das kann irgendwie fast nur Thelonious Monk geschrieben haben. Und trotzdem ist es einfach genug, dass, sage ich jetzt, Klavierschüler oder Leute, die mit dem Jazz anfangen, das irgendwie selber ziemlich schnell nachspielen können. Und dadurch ist das wahrscheinlich so ein Standard geworden, der auch bei vielen Jam-Sessions, wenn man Jazzmusiker sich treffen oder auch Studenten sich treffen, dann Blue Monk kennt irgendwie jeder. Es ist ein Blues in B, was irgendwie für Bläser ganz die einfachste Tonart ist. Und dadurch ist das, glaube ich, ein Stück geworden, das viel auf Jam-Sessions gespielt wird und trotzdem ist es sofort immer erkennbar als Thelonious Monk irgendwie.
Und was der Pianist oder was die Band dann daraus macht, ist trotzdem, kann trotzdem sehr kompliziert dann noch werden, oder?
Ja, ja, sicher. Ich glaube, Thelonious Monk ist auch wahrscheinlich der Jazzmusiker, der am meisten wahrscheinlich sogar gecovert wurde. Von ganz unterschiedlichen Jazzmusikern. Ich habe auch einige Stücke von ihm aufgenommen in meinen eigenen Versionen. Die reharmonisiert man dann oder ändert Rhythmen, ändert Taktdaten, alles Mögliche. Es ist mit seiner Musik gemacht worden und trotzdem ist diese Essenz immer da, weil es halt diese Melodien so prägnant sind wahrscheinlich.
Ja, viele sind sich einig, also viele von seinen Zeitgenossen und Bandbegleitern, dass er mit ganz wenigen Tönen auch etwas sagen konnte.
Ja.
Und das trifft auf Blue Monk vielleicht auch zu.
Ja, total. Und es hat eben, so wie du jetzt erwähnt hast, am Anfang, es ist ja nicht nur die Bluesform, sondern auch, was im Blues dann oft so ist, ist diese Frage-Antwort-Spiel quasi. Dass man ein Thema vorstellt und dann in den nächsten vier Takten wird es wieder wiederholt und dann kommt noch die Antwort drauf, quasi zweimal die Frage und dann die Antwort drauf. Und mit dem spielt er auch bei diesem Stück. Und das, ja, sehr in sich stimmig, finde ich.
Was war denn dein erstes Stück? Kannst du dich erinnern?
Ja, also im Jazzbereich war das wirklich Blue Monk.
Ah, wirklich?
Also ich habe zuerst an der Musikschule in Feldkirch in Vorarlberg mehr so Klassik begonnen, wirklich mit Mozart und Bach und solchen Sachen und bin dann recht schnell aber mit 11 schon zusätzlich ans Jazzseminar in Dornbirn. Und da kann ich mich erinnern, war das erste Stück, das wir gelernt haben mit meinem Lehrer damals, der hieß Paul Winter, war Blue Monk.
Schau, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gleich einbauen können.
Ja, super. Ja.
Also ich habe es eh gewusst. Aber. Das visuelle Markenzeichen von Thelonious Monk, das waren ganz unterschiedliche Kopfbedeckungen. Also auf den meisten Fotos erkennt man ihn sofort. Er war wahnsinnig groß und hatte immer irgendwelche Hüte auf. Und er galt von seiner Persönlichkeit eigentlich als schwierig und pflegte sein Image als Exzentriker. Und wenn man sich so Videos anschaut von seinen Auftritten, da gibt es also ganz viele, die man sich auf YouTube anschauen kann, da sieht man oft, er war spontan und musikalisch natürlich auch sehr innovativ und hatte eben seinen eigenen Stil, wie du schon gesagt hast. Und man weiß aber heute auch, dass er eine bipolare Störung hatte. Ja. Der Grund, warum er sich manchmal vielleicht auch so benommen hat. Glaubst du, kann man die Person von der Musik trennen?
Ich glaube nicht. Also kann man vielleicht bei manchen Musikern schon, ja. Aber also Monk war sehr authentisch, glaube ich. Der war einfach, wie er war. Ja. Das hängt eigentlich viel zusammen. Wahrscheinlich auch autistische Züge. Zusätzlich wahrscheinlich, wie viele Musiker in der damaligen Zeit, auch viel mit Drogen experimentiert, dass das wahrscheinlich seine bipolare Störung noch verstärkt hat. Ich weiß zum Beispiel, dass gerade am Anfang, wo er angefangen hat, er war auch nicht wirklich verlässlich. Also viele haben sich beschwert, dass man mit ihm eigentlich nicht regelmäßig proben kann, weil er immer wieder gar nicht aufgetaucht ist oder viel zu spät gekommen ist. Ich weiß, dass Coleman Hawkins einer der einzigen war, die ihn wirklich in seiner Band dann engagiert haben und zu ihm gestanden haben, weil viele dann einfach gesagt haben, hey, mit ihm kann man nicht arbeiten, weil er immer ja, zu spät gekommen ist. Mhm. Ja, aber trotzdem passt es irgendwie zu seiner Musik. Seine Musik war auch sehr authentisch einfach. Er hat das durchgezogen quasi. Er hat meiner Meinung nach, oder was ich weiß, die meisten seiner Stücke, ich glaube so um die 70 Stücke geschrieben, aber die ziemlich früh in seiner Karriere geschrieben. Und auch als er dann so Mitte der 50er langsam Anerkennung bekommen hat und auch Plattendeals bekommen hat, zum Teil immer wieder dieselben Stücke aufgenommen. Also es ist dann gegen Ende seines Lebens eigentlich immer weniger dazugekommen, sondern hat eigentlich den Grundstein seiner Arbeit recht früh gelegt und seinen Stil auch recht früh gefunden, quasi auch wie er am Klavier, also mit den Akkorden, wie er mit dem allem umgeht, und hat es dann durchgezogen quasi ein Leben lang.
Ja, ich glaube,
dadurch sehr authentisch, und deshalb kann man Musik und ihn wahrscheinlich überhaupt nicht trennen.
Ja, ich glaube, man erkennt ihn auch wirklich, auch wenn man sich jetzt nicht wahnsinnig gut auskennt in dem Bereich und alle möglichen Pianisten kennt, aber ich glaube, man erkennt ihn, man hört einfach sofort, wenn er das ist.
Ja, ja, es sind 2-3 Noten, die man hört im Radio oder auf einer CD, und dann ist entweder er oder es ist jemand, der ihn imitiert oder nachmacht, was ja mittlerweile viele gibt, aber er hat so einen ganz, ganz speziellen Stil. Eben, ich kann das natürlich musikalisch erklären mit eben so gewissen Intervallen, die er verwendet, gewissen Tonleitern, die er verwendet. Auch eine Art ziemlich eindeutige Klaviertechnik, wie er sehr perkussiv, würde ich sagen, wie er ans Klavier herangeht.
Sehr perkussiv ist schön ausgedrückt. Ich würde sagen, manchmal hämmert er auch irgendwie hinein. Er hat auch ganz flach gespielt. So von,
genau.
Du sagst, er war nicht sehr verlässlich. Es gibt sehr viele Einspielungen, wo er solistisch spielt.
Ja.
Und es hat auch ganz viele Konzerte gegeben, wo er ganz alleine gespielt hat. Das kann jetzt eben diese 2 Gründe, also ich sehe 2 Gründe. Er war nicht verlässlich, daher spielt er lieber allein, weil dann kann er machen, was er will. Und zum Zweiten, wenn er innerhalb einer Band gespielt hat, ist er oft während dem Solo des Saxophons zum Beispiel einfach aufgestanden
und hat getanzt.
Und hat dann selber gar nicht mitgespielt. Das sind alles Dinge, die ja innerhalb einer Band nicht so einfach zu schlucken sind. Glaubst du, haben die alle gesagt, naja, das ist der große Mank, den lassen wir halt, oder ist das eh allen auf die Nerven gegangen?
Schwierig zu sagen. Also er war für viele ein Lehrer. Also gerade am Anfang, als Bebop sich entwickelt hat, Minton's Playhouse mit diesem Club in Harlem, oben wo quasi Bebop durch Dizzy Gillespie, Kenny Clark am Schlagzeug, da war Monk immer dabei quasi und hat allen möglichen Musikern, später auch Miles Davis hat das immer wieder gesagt, also er hat bei sich zu Hause zum Beispiel, hat lange bei seiner Mutter gewohnt, was ich weiß, und das Haus, aber dieses Haus der Monks quasi war wie ein offenes Haus für Musiker einfach, die sind da ein- und ausgegangen und er hat ihnen Akkorde erklärt und deshalb, er war für viele ein Mentor, glaube ich. Aber trotzdem irgendwie vielleicht in der zweiten, er war dann nicht der die Anerkennung gekriegt hat. Ich weiß nicht, aber Miles und Monk haben dann auch zusammengespielt. Es gibt dieses berühmte Konzert, ich glaube 55 oder 54 beim Newport Jazz Festival, wo sie dann Round Midnight zusammengespielt haben und danach aber, glaube ich, gestritten haben, weil irgendwie Miles hat andere Töne gespielt, wie Monk das wollte.
Zwei starke Persönlichkeiten.
Also ich glaube, dass viele Musiker vor ihm und heute natürlich noch mehr vor ihm extremen Respekt hatten, weil er doch ja eben kompositorisch und immer neue Akkorde reingebracht hat. Und trotzdem durch seine wahrscheinlich eher schwierige Art nicht alle mit ihm spielen wollten oder es ihnen einfach zu kompliziert war. Was dann irgendwann dazu geführt hat, dass Monk seine eigene Band, mehr oder weniger sein Quartett mit Charlie Rouse am Sax oder Ben Reilly am Schlagzeug, quasi gegründet hat und über viele Jahre nur mit dieser Band gespielt hat und eigentlich dann nicht mehr oder ganz wenig mit anderen Leuten gespielt hat. Was wieder Vor- und Nachteile, also er hat dadurch natürlich, ich finde es immer toll, wenn man eine Band quasi hat und sich so ein Bandsound entwickelt.
Über viele Jahre hindurch, ohne dass man wen austauscht.
Andere sagen so. Eben, dadurch ist er dann vielleicht nicht so inspiriert gewesen und hat halt weniger mit neuen Leuten gespielt und dadurch irgendwie ist eben, wie ich vorher schon gesagt habe, die meisten neuen Stücke hat er eigentlich recht jung geschrieben und dann später mit der Band eigentlich nur noch verschiedene Versionen dieser Stücke aufgenommen. Ja, hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, die meisten Musiker wussten, was Monk für ein Genie war und haben ihn als Mentor gesehen. Ne?
Und dann verzeiht man halt so ein paar verrückte Sachen.
Ja.
Die erste Einspielung vorher, die wir gehört haben, war aus dem Jahr 1963 mit dem Thelonious Monk Quartett. Du hast gerade über das Quartett gesprochen. Hören wir uns jetzt mal eine Solo-Version von Blue Monk an. Und zwar Thelonious Monk Alone in San Francisco, aufgenommen im Oktober 1959. Thank you. Plattencover habe ich nachgelesen, dieser bemerkenswert kreative Pianist wurde im Laufe seiner noch immer andauernden Karriere, die sich über den gesamten modernen Jazz erstreckt, oft als Einzelkämpfer betrachtet. Wenn man diesen Einzelkämpfer in dieser Soloaufnahme hört, kommt der mehr durch als in einer Aufnahme mit dem Quartett?
Also wenn ich jetzt diese Soloaufnahmen höre, wir als Pianisten, als Jazzpianisten, wenn man so, keine Ahnung, in die Jazzschule geht, dann lernt man gleich, wie man Solo-Klavier spielt, dass man eben zum Beispiel Stride-Piano spielt, das heißt Grundton-Akkord. Und wenn man dann mit einer Band spielt, kann man den Grundton weglassen, weil der Bassist eh den Grundton spielt. Aber wenn ich jetzt das höre, für mich klingt Monk, wenn er alleine spielt, und er wahrscheinlich, wenn er jetzt mit der Band spielt, spielt er ziemlich ähnlich. Also ich glaube, ich sehe nicht viel Unterschied quasi. Die Band hat sich an ihn angepasst quasi.
Aber würde man das nicht jetzt, wenn du sagst, wenn man also das lernt, dann weiß man, in der Band macht man es anders, dann ist das doch etwas, was man kritisiert, ja? Wo man dann sagt, naja, der spielt alleine so, wie er mit der Band spielt. Das würde ja bedeuten, er hört ja dann gar nicht hin auf die Band.
Wenn er dann doppelt den Bass. Aber Monk wird auch viel kritisiert. Es ist schon nicht so, dass Monk bei allen irgendwie gleich gut ankommt, weil er halt so ein eindeutiges Statement einfach setzt. Und es geht in viele Richtungen. Wenn man jetzt quasi, keine Ahnung, einem Septakkord hat man immer die kleine 7 immer drinnen, in der traditionellen Harmonie. Mhm. Monk macht aber auch oft große 7 und alles mögliche. Der spielt einfach Töne, die jetzt nicht immer als
richtig
empfunden werden. Mhm. Aber bei ihm funktioniert es, weil es sein Stil irgendwie ist. Ich meine, Monk ist ein Stride-Piano-Spieler. Also er kommt vom Stride-Piano, das heißt eben das Bum, Chuck, Bum, Chuck, also Grundton-Akkord, Grundton-Akkord.
Ja, wie beim Ragtime eigentlich,
genau.
Oder?
Genau. Ja, genau, ja.
Von dort kommt es. Aber ist nicht der große Unterschied zwischen Ragtime und, also Unterschied, Stride-Piano ist ja immer improvisiert, oder? Das ist ja nie komponiert.
Ja. Wobei bei Monk das wieder ein bisschen verfließt. Also ich sage jetzt, die meisten Jazzmusiker, die haben eine Bluesform oder eine andere Form, Jazz-Akkordabfolge, und dann spielen sie das Thema und dann spielt man alle möglichen Linien, die man gelernt hat über diese Akkordfolgen. Mhm. Monk hat das eigentlich nie gemacht. Monk hat seine Stücke gehabt. Und dann hat er das Thema variiert. Er hat immer mit dem Stück quasi gespielt und schon improvisiert und dann gewisse, also schon sehr improvisiert, aber immer mit dem Stück quasi improvisiert. Da gibt es zum Beispiel so unter Musikern geht es herum, das ist so ein Steve Lacy, ein Saxophonist, der hat diese 25 Tipps aufgeschrieben, hat mit Monk gespielt und hat dann Monk gefragt oder hat immer mitgeschrieben, wenn er irgendwas gesagt hat. Und das ist so ein Zettel, so ein handgeschriebener Zettel, der im Internet kursiert. Quasi die 25 Tipps an Musiker von Thelonious Monk. Und da kommen auch solche Tipps vor. Spiel quasi mit dem Stück selber und spiel nicht einfach irgendwelche Noten, die halt auf die Akkorde passen, sondern das hat ja mit dem Stück nichts zu tun.
Ein guter Tipp eigentlich.
Ein guter Tipp, genau.
Er war ja, weil du sagst Stride-Piano, er war, glaube ich, sehr begeistert von dem Stride-Pianisten damals, der James P. Johnson. Mhm. Der das Stride-Piano, glaube ich, da war eine Generation davor, der das bekannt gemacht hat irgendwie. Das war lange noch vor Bebop natürlich. Und da gibt es eben in dem Buch von Robin Kelly über Thelonious Monk, das Buch heißt The Life and Times of an American Original. Und da steht drin, das kann man nachlesen, dass sich Monk zwar immer für dieses Moderne eingesetzt hat, aber eben, wenn er Solo gespielt hat, hat dieses Solo oder sein Spiel immer sehr nostalgisch geklungen, ebenso wie Stride Piano. Und die Aufnahme, die wir gerade gehört haben, wo er alleine gespielt hat, ist er noch ganz weit weg von dem Bebop auch, oder? Oder hört man da schon irgendwas jetzt, wenn man schon weiß, wie sich das alles entwickelt hat, kann man da was heraushören?
Ja, ich meine, ein großes Element vom Bebop ist die Chromatik. Und das eben, bei Blue Monk schon, ist das schon im Thema drinnen quasi. Also es hängt quasi bei der Terz an und geht zur Quint und spielt alle chromatischen Töne dazwischen. Und das ist ein zentrales Bebop-Element. Was Monk weniger gemacht hat, ist dann dieses Abtempo. Also dass er hat immer so in Medium, langsameren, mittleren Tempis quasi seine, die meisten zumindest. Bebop, Charlie Parker, diese Gillespie haben dann einfach, denen war halt irgendwie wichtig, die wollten Jazz als nicht mehr nur als reine Unterhaltungsmusik sehen, sondern quasi, also weg von den Tanzbühnen quasi, sondern haben gesagt, hey, ihr sitzt euch jetzt hin und hört uns zu quasi. Und eine Taktik war halt, die Stücke so schnell zu spielen, dass man eigentlich nicht mehr dazu tanzen konnte quasi. Monk, ja, ich kenne ganz wenige richtig schnelle Abtempi-Nummern von ihm. Es gibt ein paar, aber eigentlich meistens ist es so eher mittleres Tempo, würde ich sagen.
Also auch weit weg von Virtuosität zum Beispiel eigentlich, oder?
Ja, da kann man diskutieren. Es gibt natürlich verschiedene Arten der Virtuosität.
Ja, stimmt.
Also es gibt dann schon immer wieder so, eben so eine Ganztonleiter, ist zum Beispiel von Monk sehr, sehr, sehr typisch, von ganz oben vom Klavier wieder ganz runter. Und da, also viele haben ihm vorgeworfen, dass er jetzt nicht die ideale Klaviertechnik hat, aber dann kommt manchmal so eine Ganztonleiter so schnell gespielt, wie es kein anderer kann quasi.
Dass man sich fragt, wer hat er das überhaupt gemacht?
Ja, ja, also er konnte es schon, also genau. Also er hat halt einfach seine eigene Technik entwickelt. Oder zum Beispiel, was er sehr gerne gemacht hat, ist quasi Melodien oder auch beim Solo dann quasi hin und her gesprungen in zwischen vielen Oktaven quasi am Klavier. Ja. So eine Melodie entwickeln. Und da war auch schon, also das ist ja auch eine Art von Technik quasi, das muss man auch wirklich üben, wenn man das machen will.
Er hat auch viel überkreuzt, oder?
Genau,
war nicht oft die linke Hand über der rechten Hand drüber und so. Ja.
Das sind ja alles Arten von Techniken, die vielleicht nicht die traditionelle Klaviertechnik sind, aber trotzdem sehr virtuos auf eine Art, genau. Ja.
Innerhalb seiner eigenen Möglichkeiten, weil ich schon gesagt habe, er war so groß, er hatte auch riesige Hände gehabt, dann hat er oft ganz dicke Ringe gehabt beim Spielen und so. Also wenn man sich das heute überlegt, wenn man selber Klavier spielen kann, wie man das dann macht und mit dieser flachen Haltung, verstehe ich auch, dass man meinen könnte, der ist eigentlich kein guter Pianist gewesen. Aber wie du gerade gesagt hast, da gehören ja viel mehr Dinge dazu.
Genau.
Um das zu sein. Diese Vorliebe für eher langsamere Nummern, du hast es vorhin schon erwähnt mit dem Miles gemeinsam, diese zweite Lieblingsnummer von ihm, Round Midnight.
Das gibt eigentlich, also gibt Miles hat das Stück ohne Monk jetzt, bekannt gemacht.
Ja.
Wurde dann wirklich mit Round Midnight identifiziert. Eigentlich wurde Miles richtig bekannt durch das Stück, das er aufgenommen hat. Später zum Teil die Stücke aufgenommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Versionen, eben seine eigene Version. Dann gibt es Leute, die ein eigenes Intro dazu geschrieben haben. Es gibt, Round Midnight ist wahrscheinlich das meistgecoverte Jazzstück überhaupt.
Ja.
Aber eben ganz unterschiedliche Versionen.
Und du hast das mit deiner eigenen Band vor mehreren Jahren auch gecovert.
Ja, genau.
Erzähl mal.
Also das ist mein Trio, Random Control, wo wir alle möglichen Instrumente spielen. Der eine spielt, der Andreas Broger spielt quasi alle Holzblasinstrumente von Klarinetten, Saxophonen, Flöten. Und der Johannes Beer spielt alle Blechblasinstrumente von Trompete, Posaune, Tuba, Alphorn. Und ich hauptsächlich Klavier, ein bisschen Elektronik, Percussion. Und wir haben 2014, das ist schon 10 Jahre her, ein Album gemacht, das nannte sich Think of Two. Und das ist eigentlich meinen zwei wichtigsten Einflüssen, so würde ich sagen, gewidmet. Eben Thelonious Monk und auf der anderen Seite Hermeto Pascoal, einem brasilianischen Multiinstrumentalisten und Komponisten. Und die habe ich so zusammengebracht. Die haben eigentlich recht wenig miteinander zu tun. Natürlich auch komplett unterschiedliche Generationen, aber trotzdem für mich halt einfach die wichtigsten Einflüsse. Genau, da haben wir Unterschiede, also einfach halbe Stücke Thelonious Monk auf dem Album und halbe Stücke Hermeto Pascoal und die so verbunden. Und da haben wir Round Midnight auch aufgenommen. Allerdings habe ich das ja deutlich verfremdet, also reharmonisiert. Und mir war mehr so, ich habe immer dieses Mitternachtsgefühl quasi eigentlich auch im Kopf gehabt. Wie sehe ich Da fängt man so mit dem Intro an, das so mit Glocken und Elektronik, und das fließt dann so in dieses Thema von Thelonious Monk. Es gibt eigentlich auch ganz wenig Improvisation in dem Stück quasi, sondern es ist mehr so wie, ähnlich eben, wie ich es vorher erklärt habe, dass man mit dem Thema, mit dem Element des Stücks quasi spielen und improvisieren.
Aber die Mitternachtsstimmung kommt gut rüber.
Ich hoffe, ja.
Gab es ein kleines Unglück in Form eines Feuers, sehr dramatisch. Alles, was die Familie Monk besessen hat, wurde zerstört bei einem Hausbrand. Und Monk hatte erst seit 4 Jahren seinen Steinway-Flügel, und der war natürlich auch in Schutt und Asche, wie alles andere auch. Und jedenfalls genau zu der Zeit gab es aber einen Studiotermin, den er wahrhaben musste. Und zwar war dieser Studiotermin mit der Sängerin Abby Lincoln. Und die hat einen Text geschrieben zu Blue Monk. Und dieser Text hat nicht nur perfekt zu seiner Gefühlslage gepasst, der war einfach von ihr als Sängerin total begeistert. Und sie hat danach erzählt, dass Thelonious nach der Studioaufnahme zu ihr gegangen ist und gesagt hat, du sei nicht so perfekt. Und er hat ihr das sogar ins Ohr geflüstert. Sie wusste, was er gemeint hat. Er hat nämlich eigentlich nur gemeint, fürchte dich nicht davor, Fehler zu machen. Going alone, life is your own, but the cost sometimes is dear. Being complete, knowing defeat, keeping on from year to year. Take some doing. Monkery's the blues you hear, keeping on from year to year. Life is a school, lest you're a fool, but the learning brings you pain. Knowing at once you're just a dunce, trial and error, loss and gain. It takes some doing. Monkery's a slow, slow train, trial and error, loss and gain. Finding your one place in the sun,
doesn't come the easy way. Shallow ain't deep, nothing is cheap. Measure by the dues you pay. It takes some doing. Monkery's a blue highway. Measure by the dues you pay.
Wenn man diese Aufnahme hört, die ja deutlich langsamer ist, und dann weiß, was er nachher zu ihr gesagt hat, hört man das dann auch nochmal ganz anders, oder?
Was heißt Fehler machen? Also quasi, ich glaube, dass Monk schon in sich, bei seiner Musik schon eine Art Perfektionist war. Er hat ganz anders gespielt wie andere Pianisten, hat ganz andere Intervalle verwendet, aber das schon sehr ausgeklügelt und schon sehr, ja, der wusste schon, was er wollte. Also es ist nicht so, dass jetzt das für einen Laien quasi, der Monk zum ersten Mal hört, eben der denkt sich, ja, er will einfach schräg hier klingen oder so. Aber Monk hat dann zum Beispiel auch später, viele haben ihn, sind von ihm beeinflusst worden. Also gerade dann, wenn man dann an weiterdenkt, 69 und so, und wann dann Free Jazz aufgekommen ist, waren viele von ihm beeinflusst. Coltrane definitiv, auch Ornette Coleman. Aber er selber hat das immer ein bisschen abgelehnt. Also für ihn war das schon wichtig, dass man eine Form hat und dass das schon sehr, dass er innerhalb dieser Form in seinem Stil, der zum Teil vielleicht schon eben schräger war, spielen kann, aber so irgendwie ganz frei hat er dann nie. Also da ist er nicht hingegangen quasi. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, weil er sehr viele Avantgardisten quasi beeinflusst hat, aber ja, selber immer in dieser eben Bluesform geblieben, in diesen traditionellen Formen eigentlich geblieben ist.
Ja, gerade John Coltrane, weil du sagst, er hat ganz viel mit ihm gespielt eigentlich. Ja, und wie der gestorben ist, ist es laut dem Sohn von Thelonious Monk eigentlich bergab gegangen mit ihm, weil ihn das so getroffen hat, dass der auch so jung halt einfach gestorben ist. Aber gerade John Coltrane hat sich ja ganz weit entfernt bei den letzten, also jetzt von dem Stil, von dem Monk-Stil.
Ja. Eben, Monk ist immer seinem Stil, der hat den sehr früh entwickelt und ist ihm dann jahrzehntelang quasi treu geblieben. Ne? Ja, und Coltrane war ein Suchender, der hat quasi alles Mögliche ausprobiert und ist dann mit Giant Steps quasi an eine Grenze gestoßen, der Komplexität, und ist dann mehr Richtung spirituelle Musik, und dann ist er Love Supreme gekommen, wo er ganz im Prinzip immer freier geworden ist. Und Monk war nicht, Monk hat quasi schon seine Grenzen sich selber gesetzt und innerhalb dieser Grenzen war extrem kreativ.
Aber vielleicht wurde er deshalb nicht als Mitbegründer des Bebop dauernd genannt, weil das, wo er immer gesagt hat, ja, die Anerkennung hat er nicht bekommen, weil er da eben nicht aufgesprungen ist auf diesen Modern Jazz, richtig. Also es tut mir da immer ein bisschen schwer, weil auf der einen Seite finde ich es toll, wenn jemand so seinem Stil treu bleibt, ja, und auf der anderen Seite passiert aber dadurch keine Entwicklung.
Ja, das kann man so oder so sehen. Also eben, ich fand es dann zum Beispiel spannend, eben Hermeto Pascual und Thelonious Monk auf eine Platte, weil jetzt gerade von dem, wenn wir sagen, Monk hat 70 Stücke geschrieben in seinem Leben, alle extrem wiedererkennbar, man weiß sofort, der Thelonious Monk, und Hermeto hat zehntausende Stücke in seinem Leben geschrieben, schreibt jeden Tag drei neue Stücke. Also das ist quasi dieses Jahreskompositionsprojekt, wo ganz am Anfang erwähnt wurde, wo ich ein Jahr lang jeden Tag ein Stück geschrieben habe. Das ist eine Idee von Hermeto, der hat das 1998, glaube ich, gemacht. Und ich, als ich das selber auch zum Beispiel gemacht habe, da habe ich mir schon oft die Frage gestellt, was ist jetzt gescheiter, quasi ein Stück zu schreiben, das dann wirklich in sich stimmt und halt einfach quasi an einem Stück ein Jahr lang arbeiten oder 365 Skizzen quasi an einem, in einem. Und da kann man eben diskutieren und ich habe da keine Antwort quasi. Beides ist spannend. Aber Monk ist schon, das macht ihn halt aus, dass eben jede einzelne, man hört zwei Noten und man weiß, es ist Monk, sowohl kompositorisch wie auch am Klavier. Und wenn man natürlich alles Mögliche ausprobiert und jedes Jahr sich stilistisch verändert, dann ist das viel schwerer natürlich. Was mich aber dann fasziniert, weil er eben zu seinen Lebzeiten nicht diese Anerkennung bekommen hat. Weil heute zum Beispiel, wenn man heute mit Plattenfirmen, Jazz-Plattenfirmen redet, ist es oft so, die suchen genau jemanden, der sich konzentriert quasi, weil das lässt sich natürlich leichter verkaufen, wenn man weiß, was man dann kriegt quasi. Also wenn man jemanden hat, der tausend verschiedene Sachen quasi ausprobiert. Darum irgendwie so jetzt in der Retro-Perspektive würde ich sagen, irgendwie spannend, dass sich das nicht besser verkaufen ließ quasi, weil es eigentlich sehr eindeutig war.
Mein Gott, schon traurig, die Leute, die immer nur so nach dem Tod irgendwie dann den großen Ruhm bekommen, oder? Und jetzt verglichen, ja, so wie der Pascale oder du, wo es tausende Stücke gibt. Ja, ich meine, wir wissen ja nicht, ob eure Stücke in 100 Jahren auch jemand in einem Podcast bespricht oder ob das dann der große Wurf ist oder so. Und er hat es halt auch nicht gewusst. Ja. Unabhängig davon ist er ja dann gar nicht mehr aufgetreten die letzten Jahre, weil es ihm halt schlecht gegangen ist. Aber
ja, auch davor war das immer wieder ein Thema. Also wurde ja dann einmal, wurden sie, ich glaube, mit Panonica im Auto und Bud Powell und Monk waren im Auto und dann wurden sie von der Polizei angehalten und haben Drogen quasi im Kofferraum gefunden, die, wie man sagt, Bud Powell gehört haben, aber Monk hat das quasi nicht ihm zugeschoben und dann kam er auch kurz zumindest ins Gefängnis, aber noch viel schlimmer für ihn, er hat dann jahrelang seine
Cabaret Card
verloren,
nicht,
genau,
ja. Also er durfte nicht auftreten
und erst durch Interventionen von Panonica hat er die irgendwann, aber ich glaube erst 5 Jahre oder 6 Jahre später wiederbekommen. Mhm. Und das ist schon für so einen Musiker.
Na bitte, überhaupt halt damals. Überhaupt, ja. Genau, nicht aufzutreten. Er hat dann in dem Haus die letzten Jahre mit seiner Familie bei der Panonica, die Königswarte, gelebt. Die war einfach witzig. Da gibt es so eine Anekdote, wo sie zu einem Auftritt hätte kommen sollen von irgendjemandem anderen und sie ist halt nicht dahergekommen. Und dann haben sie es angerufen, gesagt, ja, warum kommst du denn nicht? Und sie hat gesagt, ja, sie kann jetzt nicht, ihr elektrischer Dosenöffner ist kaputt. Okay. Und die hatte über 100 Katzen.
Ja, das wusste ich immer.
Und die
ja,
musste dann händisch diese Katzenfutterdosen aufmachen und konnte daher nicht zum Konzert gehen. Ja, das finde ich dann auch noch lustig.
Lustige Geschichte, ja.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über seine Persönlichkeit gesprochen, aber was sich damals irgendwie doch durchgezogen hat, war, dass er auch bei der Presse nicht sehr beliebt war. Und alle haben gesagt, der ist so schwierig und mit dem kann man nicht reden. Und er war wohl auch nachdenklich und hat immer komische Sachen irgendwie gesagt, die dann nicht zur Frage gepasst haben und so. Mhm. Und da gibt es aber einen französischen Jazzkritiker, der hat im März 1963 in Paris mit ihm gesprochen. Ist aufgetreten im Olympiatheater. Und dieser Kritiker hat also 6 Stunden oder 7 Stunden im Hotelzimmer mit ihm verbracht und hat nachher erzählt, dass er total überrascht war, weil er doch sehr charmant war und sanftmütig und umgänglich. Und er hat von seiner Kindheit erzählt, es dürfte wirklich sehr nett gewesen sein. Und der hat ihn gefragt, ob er denn aus einer Musikerfamilie stammt. Und er hat geantwortet, natürlich stamme ich aus einer Musikerfamilie, wie wir alle, denn meine Familie ist die Welt.
Ja.
Und das ist eigentlich schön. Die Frage ist halt nur, warum die Presse mit sowas nicht zurechtkommt. Hat man von den schwarzen Musikern damals eine bestimmte Vorstellung gehabt, wie die reden sollen mit der Presse? Ist er deshalb so angeeckt? Was glaubst du?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe auch gehört, dass gerade für Leute, die ihn privat kannten, dass er sehr zugänglich war quasi, dass er gerne Karten gespielt hat, dass er gerne... War, glaube ich, ein ziemlich guter Schachspieler, ein guter Tischtennisspieler und sehr, ja, eigentlich sozial, solange das kleine Gruppen quasi waren. Und wenn es dann an die Öffentlichkeit gegangen ist, war eher verschlossen und eher kryptisch in seinen Antworten. Was aber eben, glaube ich, auf diesen Art, ich weiß nicht, ob das wirklich diagnostiziert wurde, aber dieses Autismus ein bisschen von sicher von dort kommt. Also das, wie die Presse dann damit umgeht. Ja, aber es war auch Teil seines Mythos, glaube ich. Er war natürlich in den 60er Jahren hat er dieses Hipstertum wahrscheinlich mit, also auch wie er sich angezogen hat, eben seine Hüte, sein Aussehen, sein Bart und so. Und der hat, wie viel davon inszeniert war oder wie viel davon wirklich authentisch war, weiß ich auch nicht. Aber für mich hat das immer sehr authentisch gewirkt quasi. Und
ja, das mit dem authentisch ist die Frage. Es gibt ja heute auch Künstler, die so ein USP, so ein Unique Selling Product irgendwie haben. Also Gregory Porter hat auch immer einen Hut auf. Ja, also, und wenn du den nie ohne siehst, dann ist halt, ja, natürlich ist das dann authentisch, wenn das so das Markenzeichen ist. Irgendwie so übrigens bei der, gibt es ein Video von deiner Round Midnight Aufnahme, da hast du auch so ein Kapperl auf.
Oh, ich habe ja sehr lange so ein Klavierkapperl. Ja, genau. Kappe gehabt, die meine Mutter gehäkelt hat quasi, also nur so in Form von Klaviertasten.
Von Klaviertasten, genau. Ja.
Die habe ich irgendwann abgelehnt, legt quasi eigentlich erst vor ein paar Jahren, weil weil mich die Leute auch reduziert haben oft auf diese Kappe. Ja, das ist doch der, der diese Kappe immer auf hat.
Naja, aber die Idee ist doch gut. Der Zawinul hat das auch gemacht.
Ja, ja,
oder der Gulda. Ja, der Gulda mehr eigentlich als der Zawinul. Diese, diese Hauberl.
Ja, ja, Zawinul hat das auch gehabt. Ja, ja, also die Presse, ich sage, also was ich schon mitkriege, auch in meiner Karriere, dass das viele, ja, ich will jetzt nicht böse über die Presse reden, aber viele suchen sowas, auf das sie aufspringen können, über das sie dann schreiben können, weil sie oft
von der Musik keine Ahnung haben.
Zu wenig Ahnung haben und dann, wenn dann eben, wenn man irgendwas hat, über das man schreiben kann, dann ist das ein guter Aufhänger.
Siehst, deshalb bin ich so froh, dass ich mit dir darüber reden kann, dass wir nicht nur über die Kapperl reden, sondern auch über das, was dahinter steckt,
sicher,
natürlich. Ja.
Ja.
Jetzt haben wir einiges gehört, wer ihn nicht kennt oder seine Musik nicht kennt. Warum meinst du, wäre es schon gut, man muss ja nicht alle 70 Kompositionen sich anhören, aber auch die unbekannteren Songs. Was hat man denn davon, wenn man sich das anhört? Wo führt einen denn das hin, wenn man vielleicht den Thelonious Monk entdecken möchte?
Ja, in eine ganz eigene Welt, die sich aus dem Jazz kommt und in der Tradition verwurzelt ist, aber eben ganz, ganz eigen ist. Und für mich ist das also die Essenz des Jazz überhaupt eigentlich. Also das ist eigentlich der Wunsch eines jedes Jazzmusikers, dass man irgendwann in 50 Jahren sagt, ja, man hört 3-4 Noten von dem oder der und man weiß sofort, das kann nur der oder die sein. Und das, ich finde eben bei aller Suche nach unterschiedlichen Stilen und allen möglichen Einflüssen, wenn man immer diese eigene Stimme durchhört und diese eigene Stimme von Monk ist so präsent in seiner Musik, wenn man sich auf das einlässt, finde ich, kann man sehr viel entdecken.
Ja, ich habe entdeckt einen Song, den du eingespielt hast, den habe ich auch nicht gekannt von ihm, der heißt Ask Me Now, der ist von deiner CD Playground.
Ein gleichberechtigtes Duo mit der französischen Sängerin Camille Berton und Playground deshalb, das ist ein großer Spielplatz quasi, auf dem Album gibt es alle möglichen eben Einflüsse wieder, weil wir beide von ganz unterschiedlicher Musik beeinflusst wurden, da ist klassische Musik drauf, da ist viel brasilianische Musik drauf. Da ist Popmusik drauf, Björk. Und jeder hat halt so seine Einflüsse mitgebracht. Und mir war eben wichtig, dass auch was von Monk drauf ist. Eigentlich ist es auch fast bei jedem Konzert bei mir so, dass ich, also es gibt so ein paar Stücke von Thelonious Monk, Trinkeltinkel oder eben Pannonika selber, eine wunderschöne Ballade von ihm. Oder ich habe auch ein paar Stücke geschrieben, ihm zu Ehren quasi geschrieben. Eins nennt sich AM, Anonymous Monkaholics. Das sind so ein paar Stücke, die ich immer wieder spiele. Bei jedem Solokonzert ist zumindest so ein kleiner Teil, und wenn es nur 5 Minuten sind, irgendwie Monk gewidmet. Genau, und auf dem Album war es mir auch eben wichtig, wenn wir schon unsere Einflüsse präsentieren, dass auch Monk dabei ist.
Also Ask Me Now.
Genau, mit einem schönen französischen Text von Camille.
Ich habe noch ein sehr schönes Zitat von Monk gefunden. Also wer den Podcast kennt, weiß, dass ich immer irgendwelche Zitate ausgrabe. Er hat gesagt, the loudest noise in the world is silence. Ist doch hübsch, oder?
Das ist schön, ja.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Genau.
Meine letzte Frage, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Ja, ich würde es ein bisschen enger sogar fassen, was Jazz und Improvisation zu einer besseren Zukunft beitragen. Weil ich glaube, gerade im Moment sind wir an einem Kipppunkt. Man redet natürlich überall darüber, jetzt kommt künstliche Intelligenz. Und gerade das hat eigentlich niemand gedacht vor ein paar Jahren, dass gerade die Künstler auch die Ersten sind, die quasi ersetzt werden können. Mittlerweile gibt es auch Programme, die Musikstücke, ich glaube in den letzten halben Jahr sind mehr Musikstücke geschrieben worden wie in den 2000 Jahren davor quasi, eben von künstlicher Intelligenz, und das ist schon ziemlich gut mittlerweile. Und ich glaube aber oder hoffe zumindest, dass eben dieses Live-Spielen und dann noch speziell dieses Improvisieren und im Moment leben quasi, dass das nicht ersetzt werden kann. Und dass da irgendwie das Menschliche dann noch übrig bleibt in Kunst und Kultur und speziell vielleicht auch im Jazz. Ja.